In der letzten Vorlesung haben wir uns über informierte Suchstrategien unterhalten und sind bei der A-Stern-Suche und bei Heuristiken rausgekommen. Heute wollen wir uns lokale Suchstrategien angucken. Das ist also eine Variante, die sich für einen anderen Satz von Problemen eignet und dann hinterher in Richtung Spielesuche, Minimax, Alpha, Beta Pruning und so etwas bewegen. Dabei haben wir uns gedacht, dass wir einen Teil der Hausaufgaben als ein Projekt machen werden, wo wir sie gegeneinander bei einem bestimmten Spiel, also einen Spielalgorithmus, implementieren lassen und gegeneinander antreten lassen. Dazu komme ich aber erst nach der Wiederholung, dann würde ich das gerne mit Ihnen besprechen. Okay, also, informierte Suche. Ja, informierte Suche ist, wenn man zusätzliche Informationen hat zu der, die direkt in der Problemformulierung gegeben ist. Typischerweise gibt einem die Problemformulierung im Wesentlichen so etwas wie einen Möglichkeitenraum. Den Möglichkeitenraum aller möglichen Pläne zu einer Lösung. Und das ist im Prinzip genug, wenn man genug Zeit hat. Idealerweise hat man noch mehr Informationen. Und diese Situation mit einer Karte ist prototypisch dafür. Ja? Eine Karte gibt einem mehr Informationen, als man normalerweise hat. Es gibt einem nämlich eine Abstandsintuition und dadurch eine Heuristik, also eine Funktion, die einem sagt, wie gut ist das, was ich gerade mache? Laufe ich in die richtige Richtung? Und das ist genau das, was wir untersucht haben. Ja, wir haben informierte Suche uns angeguckt. Wir haben zwei Varianten angeguckt. Einmal Greedy Search, das hat nicht so gut geklappt. Und dann einmal A-Stern-Suche und das hat gut geklappt. Wir haben sogar einen Optimalitätssatz dafür bewiesen am Ende. Okay. Wichtig ist, wir haben zusätzliche Informationen und die zusätzliche Information ist in diesem Framework gegeben durch eine sogenannte Heuristik. Und Heuristik ist einfach eine Bewertungsfunktion dessen, wie gut ist das, was wir gerade erreicht haben. Beziehungsweise für alle die Kindknoten, die wir jetzt als nächstes explorieren können, welcher sieht am besten aus? In einem Schritt. Ja, wir haben uns als Beispiel immer hier die Fahrtplanung in Rumänien angeguckt und haben gesehen, dass die Heuristik der Luftlinie immer ganz gut funktioniert, außer in Situationen, wo man Situationen hat, wo man in die Irre laufen kann, hier in diesem irrgartenartigen Pfadplanungsproblem, wo wir da einen langen Irrweg haben und in den man mit einfacher Bestensuche einfach auch tatsächlich immer reinläuft. Gut. Ja, wir haben uns Heuristiken genauer angeguckt. Heuristiken auch Zieldistanz genannt. Und das gibt einem genau die Intuition dazu. Wir approximieren, wie weit es noch bis zum Ziel ist. Und je kürzer es zum Ziel ist, so besser. Hoffentlich. Ja. Und wir haben uns zwei Eigenschaften von Heuristiken angeguckt. Die Zulässigkeit und die Konsistenz. Zulässigkeit als eine globale Eigenschaft, in der man die Heuristik vergleicht mit der idealen Heuristik, mit dem tatsächlichen Zielabstand. Und wir haben eine Heuristik zulässig genannt, wenn sie unterschätzt. Und hinterher in der A-Stern-Suche war es ja dann so, dass wenn wir Zulässigkeit haben, dass wir dann auch Optimalität garantieren können. Zulässigkeit ist aber eine Sache, die kann man nur dann nachweisen, wenn man schon weiß, was die ideale Heuristik ist. Also das ist eine rein theoretische Bedingung. Wenn man nämlich weiß, was H-Stern ist, dann braucht man den ganzen Kladderadatsch nicht mehr machen, dann kann man einfach sich von H-Stern leiten lassen. Und deswegen haben wir noch die eine weitere Bedingung eingeführt, nämlich Konsistenz. Und Konsistenz ist eine lokale Bedingung. Die kann man einfach nachprüfen. Man muss über jeden Zustand laufen und gucken, ob jede Operatoranwendung tatsächlich ihre echten Kosten unterschätzt. Ja? Und wir haben bewiesen, dass Konsistenz tatsächlich Zulässigkeit impliziert und dass wir dadurch dann hinterher in der A-Sternsuche auch Optimalität bekommen. Ja, das sind so die beste aller Welten in gewisser Weise. A-Sternsuche, wie funktioniert das? A-Sternsuche ist nichts anderes als Bestensuche, nur mit einem zusätzlichen Frustrationsterm. Und der Frustrationsterm sind einfach die Pfadkosten bisher. Ja, egal, was wir machen, die Kosten werden immer aufaddiert. Und wenn wir wie ein Hühnchen hin und her und hin und her und hin und her laufen, dann wächst die Frustration und wird natürlich in die ganze Sache mit eingebaut. Und dadurch kriegen wir dann die Optimalität. Wir haben uns dann ein Beispiel angeguckt, hier unser altes Pfadplanproblem, indem man sieht, dass der Frustrationsterm kostet einen etwas. Ja, wenn wir jetzt hier die besten Suche angucken, dann sehen wir, dass wir da runterlaufen würden von 18, 16, 15, 14 und so weiter. Das heißt, diese untersten sechs Kästchen da, 15, 14, 13 und so weiter. Also, nee, diese untersten linken vier Kästchen würde man sich gar nicht angucken, weil die Nachbarn haben, die kleiner sind. Ja, das heißt, da ist man zielgerichteter. Während man hier natürlich sich diesen ganzen 18er Block angucken muss. Ja, weil die alle gleich gut sind. Das heißt, hier verlieren wir durch A-Stern etwas. Das wird sozusagen durch diese Pfadkosten wird das überdeckt. Aber auf die Dauer, wie uns dieses Beispiel mit dem langen Irrweg zeigt, gewinnen wir und kriegen auch vor allen Dingen die Optimalitätsgarantie. Gut. Eigenschaften. Die Eigenschaften hängen extrem von der gewählten Heuristik ab. Man degeneriert letztlich zu Breitensuche, wenn man die Heuristik konstant 0 nimmt. Und je besser sich die Heuristik H an H-Stern anschmiegt, so besser wird das Ganze. Bis hin zu, wenn man tatsächlich einfach H-Stern als nur Heuristik hätte. Normalerweise kann man das nicht berechnen, aber vielleicht hat jemand irgendwo einen H-Stern rumliegen, dann kriegt man total geleitete Suche. H-Stern gibt einem immer genau vor, wo man herlaufen muss. Okay? Und das ganze Problemlösen und Suche wird tatsächlich einfach ein Problem, gute Heuristiken zu finden. Leider ist das nichts, wofür wir gute KI-Lösungen bisher haben. Ja, das muss man zugeben. Wir können Probleme lösen, dadurch, dass wir gute Heuristiken finden. Wir haben aber keinen guten automatischen Heuristikfinder. Also in gewisser Weise sieht's aus wie künstliche Intelligenz, weil wir gute Heuristiken finden. Aber die guten Heuristiken gefunden hat wer anders. Ja, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, gute Heuristiken zu finden. Man kann entweder vorausberechnen, das wird getan. Man kann gute Heuristiken lernen, das ist nicht so ganz einfach. Oder man kann natürliche Intelligenz einsetzen. Dann ist es hinterher für eine gewisse Klasse von Problemen sieht es dann so aus, als hätten wir tatsächlich was erreicht. Und das war natürlich, was die frühe KI unheimlich befeuert hat, weil da schlaue Leute dran saßen, die schlaue Heuristiken gefunden haben. Und dann konnten die Systeme plötzlich Dinge tun, die Umwelt in Erstaunen gesetzt hat. Wie findet man gute Heuristiken? Gute Heuristiken kann man durch etwas was finden, was wir relaxierte Probleme nennen, vereinfachte Probleme. Also die Idee hierbei ist, dass wenn man ein einfacheres Problem, ein Problem mit Bescheißen letztlich, vollständig lösen kann, dann hat man dadurch gleich eine Heuristik für das schwierigere Problem gefunden. Und als Beispiele hatten wir uns diese beiden Heuristiken H1 und H2 angeguckt. Die eine ist, wenn man einfach als Heuristik guckt man sich einfach an, wie viele von diesen kleinen Plättchen in dem 8-Puzzle auf der falschen Stelle sitzen. Und das ist letztlich, wenn man die Regeln übertritt, dass man nicht einfach nur Sachen ins Loch schieben kann, sondern dass man einfach Plättchen beliebig versetzen kann. Das ist natürlich ein einfaches Problem. Das können wir leicht lösen. Und dadurch kriegt man diese Heuristik H1. Man kann aber auch sozusagen nicht ganz so viel bescheißen und einfach sagen, ich darf einfach mit jedem Plättchen ziehen, egal ob daneben, wo wir hinziehen, auch noch eins ist. Also man stapelt die dann einfach aufeinander drauf. Und das gibt uns diese Heuristik H2, die irgendwie im Wesentlichen auf der Manhattan-Distanz basiert. Und dass das gute Heuristiken sind, sieht man zum Beispiel an diesem kleinen Beispiel, was wir da hatten, wenn man sich Iterative Deepening Search vergleicht mit A-Stern, dann sieht man, dass A-Stern extrem gut abschneidet. Selbst bei so einfachen Heuristiken. Okay? Mit diesen Heuristiken kann man das 8-Puzzle oder auch das 15-Puzzle, ja, das ist, wenn man sozusagen noch eine Zeile und eine Spalte dazu macht, die kann man dann ohne weiteres lösen. Und zwar relativ schnell. Okay? Und dann könnten Leute denken, oh ja, schlau, intelligent. Künstliche Intelligenz, toll. Ja? Mittlerweile ist man da etwas vorsichtiger. Ja, was als intelligent gilt, wird anders bewertet als in den Frühzeiten der KI. Gut. Gibt es hierzu noch irgendwelche Fragen? Wenn Fragen später auftauchen, es gibt ja noch das Forum. Ja, ganz generell, es kommen auch immer hinterher nach der Vorlesung häufig Leute zu mir, die Fragen stellen wollen. Das ist prima. Besser ist es, wenn Sie die Fragen direkt stellen, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie eine Frage haben, ist relativ hoch, dass da mindestens 5 andere die gleiche Frage haben. Deswegen antworte ich hinten meistens, wenn es nicht ganz schnell zu beantworten ist, stell die Frage auf dem Forum, denn dann können die anderen auch von der Antwort was haben. Ja? Oder aber, was natürlich noch viel besser ist, wenn man die auf dem Forum stellt, kann einer von Ihnen, der die Antwort weiß oder glaubt zu wissen, auch gleich einfach antworten und dann haben alle am meisten davon. Gut. So. Was wir jetzt gerne besprechen möchte, ist diese Aufgabe. Also die Idee ist, dass wir jetzt, nachdem wir über die lokale Suche abgehandelt haben, also vielleicht noch heute, vielleicht auch erst am Freitag, dass wir dann anfangen mit Spielesuche, also dass wir uns Algorithmen angucken, mit denen man Spiele durch Suche lösen kann. Und dadurch kriegt man dann auch eben Spiele-KIs. Und die Idee ist, dass Sie sich etwas solches bauen und dass wir dann so eine kleine KI-Meisterschaft haben. wo dann sie ihre Programme gegeneinander antreten lassen. Die Idee ist, dass wir das Ganze einfach, die Frage ist, und das wäre unsere Präferenz, dass wir das Ganze in Java machen, dass wir in gewisser Weise ein Spiele-Framework machen, in dem Sie einfach eine Klasse haben, eine Klasse bauen, die im Wesentlichen einen Turn im Spiel vorgibt, die Zugriff auf den Zustand haben, wofür wir irgend so ein Framework bauen würden und dass man dann hinterher einfach die Systeme gegeneinander antreten lassen kann. Ist das, also mir wurde gesagt, dass Sie eigentlich alle Java können sollten. Gibt es dagegen irgendwelche wütenden Proteste? Gut, dann soll das hiermit beschlossen sein. Ja. Über den Zeitplan würden wir noch etwas nachdenken. Die Idee ist, dass wir irgendwann im Dezember so eine Art Workshop-Woche machen, wo das zumindest das Framework steht und wo man irgendwie gemeinsam damit spielt und gemeinsam irgendwie Fortschritte macht, wo wir die Vorlesungszeiten dafür reservieren würden, diese Sachen so workshopartig zu machen. Wir hatten gedacht, dass wir Teams der Größe 3 machen. Es haben sich über 100 Leute zu den Übungen angemeldet. Das heißt, wir kämen auf sowas wie 33, 35 Teams, wenn alle mitmachen. Und das sollte noch handhabbar sein und sollte aber auch schon spannend werden. Und selbst wenn ein paar Leute keinen Spaß haben, haben wir immer noch sowas wie 25 Teams, die gegeneinander antreten, sodass das irgendwie sinnvoll ist. Gibt es dazu irgendwelche Rückmeldungen? Ist das ein vernünftiger Plan? Ich nehme mal an, Sie hätten auch schon Ideen, mit wem Sie zusammenarbeiten könnten. Gut, wunderbar. Details, also im Prinzip will ich das Ganze nur ankündigen. Details werden wir dann übers Forum bekannt geben, zum Teil auch in der Vorlesung besprechen. Wie gesagt, das Spiel Kala oder Kalaha oder Mankala oder wie auch immer, ist ein relativ altes Spiel. Man kennt das Spiel offensichtlich seit 5000 Jahren. Das heißt, es sollte reif für die KI sein. Es ist auch tatsächlich reif für die KI und verschiedene Varianten kennen wir sogar eine H-Stern-Heuristik für. Und diese war relativ groß. Und das heißt, das können Sie nicht einfach runterladen. Das ist ganz gut. Und das heißt, es ist einfach genug und hoffentlich spannend genug. Okay, gut. So. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal was über Spiele lernen. Und eigentlich ist die ganze Ankündigung, eigentlich gehört die eigentlich erst in den Spielekapitel, aber tut mir leid, irgendwie bin ich jetzt da trotzdem reingerutscht. Wahrscheinlich, weil wir gerade mit informierter Suche fertig sind. Gut, lokale Suche. Lokale Suche ist eine Variante der Suche, die unsystematisch ist. Bisher sind alle unsere Suchstrategien systematisch. Das heißt, wir gucken uns irgendwann alles, was relevant ist, an. Wir gucken uns nicht wirklich jeden Teil des Zustandsraums an vielleicht, weil gewisse Teile irgendwie irrelevant sind für unser jetziges Suchproblem und wir hoffen, uns möglichst wenig anzugucken. Aber im Prinzip sehen wir zu, dass wir zumindest alles angucken wollen, was auf dem kritischen Pfad ist, was wir angucken müssen. Sonst können wir nicht hoffen, Optimalität zu erreichen oder auch nur Vollständigkeit. Und alle diese Baumsuchalgorithmen, die wir bisher gesehen haben, sind systematisch. Sie sind auch recht teuer. Ja, wir haben es gesehen, sind sehr speicherintensiv. Und für große Suchprobleme, wo es sehr, sehr, sehr viele Zustände gibt, sind sie dafür häufig nicht geeignet. Ja? Weil es einfach keine obere Grenze dessen gibt, was wir im Speicher behalten müssen. Und leider sind Speicher heutzutage, wenn sie schnell sein sollen, relativ sehr endlich. Und wenn sie langsam sein sollen, wie zum Beispiel Platte oder sowas, sind sie auch noch endlich, aber nicht mehr ganz so endlich, und sind aber auf jeden Fall begrenzt. Alternative ist, dass man einfach die ganze Systematik aufgibt und einfach sagt, naja, wir suchen mal unsystematisch. Okay? Und vielleicht kommt ja auch was raus. Die Idee dabei ist, dass man dann, wenn man nicht mehr systematisch sein muss, muss man auch nicht mehr so viel im Speicher haben. Die Frage ist, wie macht man sowas? Und eine typische Sache ist, wenn der Pfad zur Lösung irrelevant ist. Konfigurationsprobleme, zum Beispiel wie dieses Acht-Damen-Problem. Ja, die Frage bei diesem Acht-Damen-Problem, was uns immer wieder begleiten wird, ist, kann ich im Schach die Dame, ja, die kann einmal diagonal schlagen, die kann und die kann horizontal und vertikal schlagen. Und die Frage ist, kann man auf einem 8x8 Schachbrett 8 Damen so positionieren, dass sie sich gegenseitig nicht angreifen? Es ist klar, dass man nicht 9 Damen konfigurieren kann, ja, weil es nur 8 Zeilen und 8 Spalten gibt. Aber 8 Damen könnte ja vielleicht klappen. Und dann fängt man mal so an, ja, hier oben, irgendwie in die Richtung leuchtet mein Dingens nicht, es tut mir leid. Also, dann fängt man mal mit der ersten Dame an und sagt, naja, und dann werden diese beiden Dinger hier, werden angegriffen und die Diagonale wird angegriffen. Das heißt, ich kann die nächste Dame irgendwie einen Rösselsprung weiter unten, anordnen. Und mach so weiter und dann sehe ich klack, 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 klack. Und wenn ich immer weitermache, die ganz einfache Lösung ist keine. Ja? Frage ist, kann man das? Und es stellt sich heraus, man kann. Ja? Die Anzahl der Lösungen ist bekannt. Früher war das so, dass sich Leute, die gut Schach spielen können, mit sowas beschäftigt haben. Und man kennt, weiß jemand, wie viele Lösungen es gibt? Es gibt ein paar Handvoll Lösungen, ja. Dieses hier ist nicht, nee. Dieses hier ist sozusagen mein erster Versuch, irgendwas zu machen und Bumsfallera. Ich wollte nur zeigen, es ist nicht trivial. Ja, also dieses hier ist keine Lösung. Ja, warum nicht? Weil die linke Dame, die linke obere Dame, die rechte untere Dame angreift. Okay? Einfache Probleme wollen wir ja hier gar nicht betrachten. Da steht das da. Ach du Schande. Ja, dann dachte ich irgendwann mal spät abends, das wäre eine gute Idee, das da hinzuschreiben. Ja, das sollte ich dringend ändern. Gut, jetzt weiß ich auch warum. Nein, es ist mir schon eigentlich klar, dass es keine Lösung ist. Gut. Okay? Das ist also ein typisches Konfigurationsproblem. Was ich daran klar machen möchte, ist, dass es uns nicht interessiert, auf welchem Weg wir dahin gekommen sind, sondern die Konfiguration alleine, also das Endresultat interessiert uns. Es gibt sehr viele andere solche Probleme, zum Beispiel wenn man Chipdesign macht, das heißt, wo legt man die ganzen Leitungen her und sowas, da interessiert einen auch nicht, wie der Lösungsweg war, sondern hinterher will man einen Chip haben, den will man dann auf Silizium drucken und so weiter. Ja, Konfigurationen von Fabriken, so dass der Durchsatz dieser Fabrik am höchsten ist, wenn man irgendwie 27 Maschinen hat oder so etwas. Wie muss man dann die Wege optimieren, die dann die Werkstücke machen? Wo schickt man eine Lastwagenflotte hin? Viel Geld ist aus dem Militär in diese Sachen geflossen. Ja? Wie stellt man sich möglichst klug auf? Solche Sachen. Das sind typische Probleme, die für lokale Suche gut sind. Und das wollen wir uns jetzt, das kann ja auch nicht wahr sein, oder? Tut mir leid, mein Klicker hat gerade aufgegeben, beziehungsweise ich habe ihn runtergeschmissen. Vielleicht müssen wir mal einen Reboot machen. Ja, gut. Das limitiert so ein bisschen, wie weit ich laufen kann. So, ja. Wie macht man sowas? Eine typische Sache ist auch das Traveling Salesman Problem, das Sie sicherlich aus der Optimierung und so etwas schon kennen. Ja, also man hat irgendwie einen Satz von Städten und man will sie durch einen Rundkurs verbinden. Und wie mache ich, dass das möglichst kurz ist? Das zeigt uns auch schon, dass das ein schwieriges Problem ist. Ja, wir haben also NP-Hard-Probleme hier. Und eine Sache, die man machen kann, ist, dass man zum Beispiel beim Traveling Salesman's Problem, dass man einen zufälligen Weg sich gibt. Das ist ja sehr leicht auszurechnen. Und dann fängt man hinterher an, lokal zu optimieren. Ja, man hat hier in diesem Fall, tauscht man einfach zwei Wege aus und hat einen, wenn man Glück hat, einen kürzeren gefunden. Oder aber dasselbe, wenn wir das auf das Damenproblem übersetzen, dann können wir halt, wenn wir irgendwo einen Konflikt sehen, wie zum Beispiel bei dieser Dame in der zweiten Spalte, dann kann man die einfach aus dem Weg ziehen und dann die Anzahl der Konflikte reduzieren. Ja. Wenn man sowas macht, dann ist das eine relativ einfache Sache. Man bewegt sich auf dem Zustandsraum, nämlich dem Raum aller Konfigurationen. Und man ist in irgendeinem Zustand. Und dann guckt man sich alle Nachfolgezustände an oder alle Nachbarzustände und sucht sich dann denjenigen aus, der am besten aussieht. Ja, also bei dem Vier-Damen-Problem ist das zum Beispiel leicht. Da kann man sich überlegen, was ist hier eine gute Evaluationsfunktion und eine zum Beispiel hier ist, dass man sich anguckt, wie viele Konflikte gibt's. Ja, wie viele Male bedroht eine Dame die anderen? Und wenn man sich dieses Linkeste anguckt, da sieht man, da haben wir drei diagonalen Bedrohungen. Und wir haben zwei Zeilenbedrohungen. Und wenn wir die letzte Dame, also die in Spalte 4, einfach eins weiter nach runter setzen, dann haben wir da schon mal die Diagonalen- und Spaltenbedrohung aufgehoben. Das heißt, sind um zwei kleiner geworden. Und wenn wir dann noch die Dame Nummer 2 runterrutschen, dann haben wir das Ganze auf eine Bedrohung reduziert und dann ist die Lösung auch nicht mehr weiter, muss man nämlich nur die erste Dame, wenn ich das richtig sehe, um eins runterrutschen und dann hat man eine Lösung des 4x4 Damenproblems. Okay? In diesem Fall ist diese Strategie des sogenannten Hill Climbings, also die Idee ist, dass man lokal sich alle Nachbarn anguckt und dann die bestaussehende nimmt. Das kann man sehr einfach programmieren. Hier ist so ein kleines Programm. Ja, man hat einfach einen zentralen Loop, in dem man sich immer wieder die Nachbarzustände alle anguckt und dann einfach über alle Nachbarn drüber geht und den größten sich aussucht. Und da kommt auch die Idee des Hillclimbings. Wenn man nämlich auf den Gipfel will, das ist eine gute Idee, zu gucken, wo stehe ich denn und dann einen Schritt in Richtung zu machen, da wo es am steilsten bergan geht. Okay? Und wenn man das immer wiederholt, kommt man hoffentlich auf den Gipfel maximiert. Ja, zum Beispiel kann man das jetzt auch bei 8 Damen machen. Ich habe jetzt mal auf alle Positionen habe ich mir die heuristischen Werte der Bedrohung einfach mal aufgeschrieben. Und Sie sehen, dass man dann diese ganze Sache verbessern könnte, zum Beispiel dadurch, dass man, wo kann man es verbessern? Ja, die zweite Dame hochrutscht auf das oberste Feld, dann hat man die Anzahl der Bedrohungen, die im Moment bei 17 liegt, haben wir verkleinert auf 12. Okay? Das würde man wiederholen. Hilp Climbing, fertig ist die Laube. Denkt man. Ja, es gibt in diesem Fall lokale Minima. Ich denke, dass es hier in der Richtung, in der Gegend genug Hügel gibt, dass Sie sich vorstellen können, dass wenn Sie hier loslaufen und immer in die steilste Richtung gehen, dass Sie wahrscheinlich nicht auf dem Mont Blanc, das wäre das Maximum in Europa, sagen wir mal, landen, sondern wenn Sie von hier aus losgehen und immer marschieren in die höchste Richtung, kommen Sie wahrscheinlich hier oben aufs Dach, ja, und eben nicht mal auf den Burgberg. Also Hill Climbing hat ein Problem. Hill Climbing hat das Problem der lokalen Maxima. Ja, man kommt immer irgendwo hoch, klar. Die Frage, kommt man da hoch, wo man hoch will? Wenn Sie sich angucken, was ich jetzt hier, wenn ich jetzt angenommen, ich wollte auf dem Mont Blanc weiterhin das Problem hätte, ja, ich habe hier relativ viele Nachbarzustände und ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Ja, wenn ich hierhin laufe, selbe Höhe, hierhin laufe, selbe Höhe, ich könnte dann wahrscheinlich auf den Tisch klettern, das ist ein bisschen höher, aber dann geht es auch flach weiter. Irgendwie haben wir häufig wenig Struktur im Suchraum. Ja? Und wenn man sich jetzt mal den Suchraum eindimensional vorstellt, ja, dann sieht man, man hat allerlei Probleme. Ja, wenn man jetzt irgendwo, da auf dieser linken Zacke, also rechts von der linken Zacke läuft, dann sieht man schon, man kommt auf das globale Maximum. Wenn man aber nur ein bisschen weiter rechts angeht, also rechts von diesem ersten großen Zentraltal, ja, dann kommt man nur auf ein lokales Maximum, wenn man immer Hillclimbing macht. Es gibt aber noch andere Probleme. Das ist das, was ich jetzt hier mit dem flachen Boden andeuten wollte. Wir haben sowas wie Bergschultern, ja, wo es erstmal eine Weile lang geradeaus weitergeht. Und wo aber jetzt bei diesem linken hier, wo es so eine Bergschulter hat, wo es sich lohnt, weiter zu marschieren, weil es irgendwann mal weiter hoch geht. Das ist aber lokal, das heißt, wenn man sich in der Situation befindet, nicht zu unterscheiden von einem flachen Maximum. Ja? Auf diesem flachen Maximum, am diesem Tafelberg, kann man rumlaufen und es lohnt sich nie. Weil man immer nur runterkommen wird. Aber weil wir uns immer nur einen Zustand merken, den, in dem wir jetzt gerade sind, können wir das gar nicht unterscheiden. Nun, dies hier ist ein relativ einfaches Problem. Wir haben eindimensionale Suche. Da gibt es gar nicht so viel, was schiefgehen kann. Ja, das ist sozusagen tatsächlich alles das, was schiefgehen kann, ist hier schon mal angezeichnet. Wir verwenden Hillclimbing in Situationen, wo wir aber einen sehr hochdimensionalen Suchraum haben. Ja, zweidimensional können Sie sich das vielleicht noch mal vorstellen. Aber in der Realität sind die Suchräume, in denen wir optimieren, sehr viel höher dimensional. Gucken Sie sich ein Traveling Salesman's Problem an. Ja, da gibt es sehr viele Dimensionen. Im Prinzip ist jede Änderung, die wir machen, eine Dimension. Und dann hat man natürlich irgendwelche Situationen, wo man in drei oder vier Dimensionen irgendwie flach ist und vielleicht eine vierte, fünfte Dimension irgendwie, wo es dann noch bergauf geht oder bergab geht. Ja, wie verhält man sich da? Was sind die nötigen Heuristiken? Und Hillclimbing ist letztlich so eine Sache, die ein Reflexagent machen kann. Ja, wir gucken uns immer nur den letzten Zehn, den jetzigen Zustand an und reagieren auf den. Und wenn der erstmal in so einem lokalen Maximum gefangen ist, dann kann er eigentlich nichts mehr machen. Was man da machen kann, ist zum Beispiel, dass man Random Jumps, zufällige Sprünge einbaut. Ja? Wenn man irgendwie in einem Maximum ist, also alles andere rundherum sieht schlechter aus, dann kann man sich irgendwie sagen, gut, und jetzt springe ich mal irgendwo hin. Ja, zum Beispiel, wenn ich auf dem lokalen Maximum hier bin, auf einem der beiden rechten Maxima bin, könnte ich ja einfach losspringen und hoffen, dass ich irgendwohin Besseres komme. Da ist natürlich die Frage, wie kontrolliere ich das, dass ich nicht aus dem globalen Maximum wieder rausspringe? Ja, wie kann ich das zu Konvergieren bringen? Und da gibt es Techniken. Eine von denen ist heißt Simulated Annealing. Das ist, das funktioniert in Situationen. Wir werden uns das nicht im Detail angucken, weil die Theorie da nicht ganz trivial ist. Aber dieses Simulated Annealing ist eine Sache, die in der Praxis sehr viel angewandt wird. Die Idee kommt aus im Wesentlichen der Stahlherstellung. Erstaunlicherweise, ja, da will man irgendwie Stahl mit ganz vielen kleinen Kristallen herstellen. Und was man da macht, ist, dass man letztlich den Stahl langsam abkühlen lässt. Weil die Kristallstruktur bildet sich langsam heraus. Und wenn man ihn schnell abkühlen lässt, den Stahl, apparently, dann gibt es keine Zeit, kleine Kristalle, also optimale Kristalle zu bilden. Die Idee hier ist bei der Suche, ist, dass man diesen Effekt des langsamen Abkühlens ausnutzt, um eine Konvergenz für Hillclimbing mit Sprüngen zu machen. Ja, man kann sich vorstellen, dass wenn man zufällige Sprünge einbaut, weiß man nie, wann das Ganze aufhört. Ja? Wann höre ich denn jetzt auf? Wann bin ich denn im lokalen Maximum? Ich kann nicht mehr die alten Maxima merken, weil ich mir ja nichts merken will. Ja? Und kann ich ohne Gedächtnis kann ich da etwas bauen, einen Algorithmus bauen, der sich gut verhält. Und hier ist die Idee, dass man letztlich, also man stelle sich das vor, man hat so eine Gebirgslandschaft und wenn man sich mal vorstellt, dass man Minima sucht, dann kann man das ja vorstellen, wenn man so eine große Gebirgslandschaft hat, die kann man an beiden Seiten anfassen. Und dann schmeißt man da einfach einen Ping-Pong-Ball rein. Und der Ping-Pong-Ball macht natürlich sofort Hillclimbing. Ne? Also jetzt mal umgekehrt. Tal. Und man weiß natürlich auch nicht, ist er jetzt schon im lokalen Maximum oder ist er nicht im lokalen Maximum. Und dann ist die Idee, dass man sagt, wir machen zufällige Sprünge. Was heißt das? Naja, ich nehme halt meine Berglandschaft und schüttel mal ordentlich. Und wenn das in einem kleinen Minimum gefallen ist, dann wird das da wohl rausgeschüttelt und hoffentlich kommt es in ein tieferes Minimum. Und aus dem tieferen Minimum muss man halt, kommt man nicht mehr so leicht raus. Und aus dieser, und der Algorithmus des Simulated Annealing ist basiert darauf, dass man am Anfang schüttelt man stark und nach einer Weile schüttelt man immer weniger, bis man irgendwann überhaupt nicht mehr schüttelt und dann ist der Algorithmus fertig. Das ist gut, wenn man solche Situationen hat, wie ich sie da auf der rechten Seite gezeigt habe, wo man, und das scheint es in der Praxis relativ häufig zu geben, dass man solche Bergkämme hat, in denen es ganz viele kleine Maxima gibt, die aber sozusagen allesamt irgendwie aufsteigend sind. Ja, das heißt, du musst immer wieder runter, bevor es das nächste Mal ein klein bisschen höher kommt. Und für da kann man sich vorstellen, dass man immer wieder aus einem lokalen Maximum rausgeschüttelt werden muss und dann in das nächste kommt und so weiter und so nach und nach hochkommt. Ich muss sagen, es ist mir nicht unmittelbar intuitiv, dass das ein guter Algorithmus ist. Ja? Also ich zumindest habe da keine Intuition für. Aber wenn man den analysiert, ja, hier ist übrigens die Implementation im Wesentlichen das, was man sich überlegt. Das ist ein Hill-Climbing-Algorithmus, in dem man immer mal wieder einen Jump einbaut. Das ist dieser Else-Fall hier. Und man senkt immer weiter die Temperatur, das heißt, die zufälligen Sprünge werden immer kleiner. Und man kann sich überlegen, wenn man das Ganze statistisch analysiert, ist, dass das tatsächlich eine relativ gute statistische Performance hat, nämlich, dass das auf relativ gute lokale Minima hin konvergiert und auch schnell genug konvergiert. Das genau zu analysieren ist aber deutlich mehr, als wir hier in diesem Kurs machen wollen. Was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, und das ist eigentlich das Ganze, alles, was ich in diesem lokalen Suchteil möchte, ist Ihnen zu zeigen, dass es Möglichkeiten jenseits von A-Stern gibt. Irgendwie A-Stern ist irgendwie sowas, in der Theorie ist das wunderbar. Und für die Klasse der Probleme, die es löst, ist es auch wirklich gut. Aber sehr häufig sind die Probleme einfach zu groß, als dass man darauf Baumsuche oder auch Grafsuche machen kann. Zum Beispiel bei Konfigurationsproblemen. Und dann hilft einem sowas wie Simulated Annealing durchaus weiter. Und in dieser Richtung gibt es ganze Algorithmen-Baukästen, die dann eben auf Hill-Climbing basieren. Hierbei ist es auch so, ja, dass das nur für solche Konfigurationsprobleme auch tatsächlich anwendbar ist. Aber das ist im Wesentlichen State of the Art und das wird auch eingesetzt. Nur KI wird es nicht mehr genannt. Ja. Was gibt's noch für andere Sachen? Es gibt eine Suche, die nennt sich Beam Search. Und da ist die Idee, dass man statt einen Sucher zu verwenden, mehrere Sucher nimmt. Ja, die können gleich in mehrere Richtungen explorieren und die können auch an ganz anderen Stellen suchen. Ja, stellen Sie sich wieder die Berglandschaft vor, wir suchen den Gipfel, dann ist es immer ganz gut, wenn man an mehreren Stellen gleichzeitig sucht. Nun, wenn man also so eine ganze Population von Suchern hat, dann hat man plötzlich neue Freiheiten. Ja, da kann man nämlich zum Beispiel auch, statt einfach zufällig in die Gegend zu springen, kann ein Sucher sagen, hey, guck mal, hier sieht es unheimlich hoch aus. Kommt mal alle schnell her, ja? Wollen wir mal hier in dieser Richtung weitersuchen. Ja? Leicht zu implementieren. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man das naiv tut, ist das wie so eine ganze Ameisenpopulation, die alle auf demselben kleinen Hügel landen. Also man muss auch wiederum irgendetwas tun, um für irgendwelche aus den lokalen Minima rauszukommen. Und was man da macht, ist ungefähr dasselbe wie mit dem, man baut ein Zufallselement ein und statt, dass wirklich alle dann, wenn einer brüllt und sagt, hallo, hier ist toll, ja, statt dass alle wirklich dahin gehen, springen die halt zufällig in der Gegend rum, aber natürlich irgendwie präferenziell in Richtung, aus der das Gebrüll kommt. Soweit die Idee. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie das alle ohne weiteres implementieren können. Die Frage ist, hilft es was oder nicht? Und man muss sich vorstellen, dass so in der Mittelzeit der künstlichen Intelligenz, ja, so der Anfangshype ist rum, wo man dachte, dass man mit A-Stern alles kann und wo dann die Probleme so ein bisschen angewandter wurden. Irgendwann will das Militär ja auch was sehen für sein Geld, ja, oder die Industrie. Dann, dass dann Leute sich an die größeren Probleme gewagt haben. Und dann haben sie gemerkt, naja, das klappt nicht so richtig mit den Sachen, die wir in der Theorie untersucht haben. Und dann geht natürlich es irgendwie so los, dass man sagt, okay, wir probieren mal was. Zum Beispiel Beam Search. Ja? Typischerweise, was dann passiert, ist, dass irgendjemand eine gute Idee hat und dann irgendein Doktorand das Ganze mal untersuchen soll. Der rennt dann los, implementiert das, merkt das, ja, so bei gewissen Sachen funktioniert das, analysiert das theoretisch, versucht, ob er irgendwelche Abschätzungen so in der Richtung hat, guckt sich alle anderen Algorithmen an, guckt sich an, ob Beam Search besser ist als Simulated Annealing oder man versucht irgendwie die Ideen zu kombinieren und dann zu sehen, ob das was hilft. Und es stellt sich raus, dass so etwas wie Beam Search gibt uns Parallelisierungsmöglichkeiten. Das ist natürlich, wird immer wichtiger. Und es gibt uns eine gewisse Gleichmäßigkeit. Dadurch, dass wir eben über die mehrere Sucher haben wir eine bisschen größere Möglichkeit, mehr Territorium abzuarbeiten. Ja? Wenn man das jetzt ein klein bisschen weiter denkt, dann kann man sich vorstellen, dass das ungefähr dasselbe ist, was die Evolution macht. Also diese Beam Search mit K-Suchern ist ja eigentlich so etwas, dass wir sagen, okay, wir haben Individuen und jedes versucht zu optimieren. Das alleine ist relativ langweilig. Aber dadurch, dass irgendjemand mal ab und zu brüllen kann, hey, hier sieht's gut aus, ja, das ist eine neue algorithmische Idee im Wesentlichen, ja, Kommunikation einzubauen. Und das ist im Prinzip genau das, was Evolution macht. Ja, Evolution schickt Individuen auf irgendeine Spielwiese. Und wir haben Veränderung, Nachfolgezustände, in diesem Fall Nachfolgeindividuen, die durch Mutation sich verändern. Dann kommt es zu diesen Kommunikationsevents, ja, in dem das genetische Material neu gemischt wird, zusammen mit Evaluationsevents, nämlich die sexuelle Auswahl, dass Partner gewählt werden. Das ist ja eine Evaluation. Ja, wenn die Leute vorher gestorben sind, dann können sie nicht mehr an der Fortpflanzung teilnehmen oder beziehungsweise wenn sie tolle große Schwanzfedern haben, die schön bunt sind, dann heißt das, dass die gut evaluiert werden. und Sie kennen das Spiel sicherlich genauso gut wie ich. Das heißt, wir haben alle, im Prinzip haben wir das gleiche Repertoire an Grundmechanismen hier, ja, wie zum Beispiel in dieser Car Beam Search. Also was wir machen, ist letztlich, wir haben irgendwie eine initiale Population, dann wird das Ganze evaluiert auf seine Fitness. Das habe ich jetzt hier in diesem Grafik da versucht darzustellen auf im Wesentlichen eine Umordnung. Die Fittesten nach oben. Dann tauschen die Fittesten miteinander Informationen aus. In diesem Fall sagen wir mal einfach durch so eine zufällige Rekombination der Gene. Und dann hat man noch Mutation, indem man einfach sagt, patsch, hier kippe ich eben irgendwie eine Sache. Und dann lässt man das eben ein paar tausend Mal laufen. Ja. Ich habe das jetzt mal hier gemacht fürs Acht-Damen-Problem, wo das im Übrigen relativ gut funktioniert. Ja. Acht-Damen kann man sich vorstellen, repräsentieren als einen Vektor von 8 Ziffern von 1 bis 8 und das sind im Wesentlichen einfach die 8 Spalten und die Zahl sagt einfach in welcher Zeile die Dame steht. Offensichtlich könnte man Zeichen und Spalten auch vertauschen oder man könnte das Ganze auch irgendwie ganz anders darstellen. Warum das hier in diesem Fall ganz gut funktioniert, ist, dass diese in diesem Fall zeilenbasierte Repräsentation ganz gut damit zusammenhängt, dass die Bedrohungen auch zumindest mal teilweise zeilenweise sind. Ja? Also wenn man sich in diesem Rekombinationsschritt in der Mitte vorstellt, dass dass man gute Bretter miteinander kombiniert, dann ist ein gutes Brett in der linken Hälfte auch natürlich ein gutes Brett in einer anderen Situation. Darum funktioniert das hier relativ gut. Und schon hat man, was man genetische Algorithmen nennt. Ja, man nimmt an, bei Algorithmen, dass man irgendwie eine Darstellung eines Algorithmus hat, die irgendwie so linear ist, dass ich sie in Teile brechen kann und rekombinieren kann. In irgendeiner Art und Weise. Ja? Und bei diesem Acht-Damen-Problem ist es natürlich relativ einfach, weil die Algorithmen als Zahlenfolge leicht zu rekombinieren sind und zumindest keine Syntaxfehler auftauchen. Wenn man sich das für C-Programme vorstellt, dann ist das nicht mehr ganz so einfach, weil das nicht einfach lineare Ketten sind. Und tatsächlich ist es so, dass man auf diese Art und Weise durchaus vernünftige, in manchen Problemsituationen sehr gute Kombinationen finden kann. Im Prinzip funktioniert das deswegen, weil wir diese K-Sucher-Variante von Hillclimbing haben. Und das funktioniert besser als reine Mutation, ja, weil wir diesen Informationsaustausch haben. Ja. Dieser Informationsaustausch ist nichts anderes als diese Idee, dass das erfolgreiche Sucher andere Sucher rekrutieren können für ihren Teil der Gebirgslandschaft. Ja, wenn irgendein Sucher schon irgendwie auf höherem Niveau anfängt, das ist gut, wenn die anderen auch da anfangen. Ja. Hier haben wir es nochmal grafisch dargestellt, die Rekombination, wenn wir also die ersten beiden rekombinieren und einfach jeweils die Gensequenzen austauschen, dann kriegt man eine neue Situation. Und wenn man Glück hat, ist die erfolgreich. Wir sind in einer genetischen Situation, das heißt, als nächstes nach dieser Rekombination gehen wir wieder von vorne herein und nach Mutation natürlich auch, irgendwo muss es ja auch angetrieben werden, wird wieder Survival of the Fittest gemacht und so weiter. Und nur die Erfolgreichsten dürfen sich fortpflanzen. Und Genetik wird es dann hoffentlich richten. Ja.
Bleiben die Vorherigen dann auch drinnen?
Es gibt allerlei Varianten. Okay. Und manche von denen sind besser als andere. Und man weiß es relativ gut. Also das ist ein genetischer Algorithmus, ist ein ganzes Entwicklungsgebiet, das, wo man sehr viel drüber weiß. Und also ich habe das jetzt so ein bisschen aus der Lameng erzählt, aber da ist natürlich jede Menge Engineering drin, weil es ist sehr, sehr relevant. Und es wird viel benutzt. Ich habe mal ein sehr schönes Beispiel gesehen. Wer von Ihnen kennt RoboCop? Roboterfußball. Ja? In der Frühzeit gab es mal eine Liga, das war die Simulation League, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch gibt. Da war es so, dass man im Prinzip genau das Gleiche macht, was wir jetzt mit unseren Kalar-Spielern machen wollen, ist, dass man Softwareprogramme gegeneinander antreten ließ. Und wenn man Softwareprogramme hat und eine gute Evaluationsfunktion, nämlich wer gewinnt, dann sind natürlich genetische Algorithmen besonders hübsch. Ja, dann macht man einfach mal eine Population und lässt die gegeneinander spielen. Und wieder. Und ja, alle Erfolgreichen dürfen sich fortpflanzen und so weiter und so fort. Und wenn man Glück hat, entwickeln sie sich alle zu guten Fußballspielern. Und das haben die Leute tatsächlich gemacht. Die haben also genetische Algorithmen für Fußballprogramme gemacht, virtuelle Fußballprogramme. Und das war sehr interessant. Die haben ein paar, ich glaube, 100 Millionen Mal gegeneinander spielen lassen. Und am Ende hatten sie eine Mannschaft evolviert, die tatsächlich mithalten konnte. In der Frühzeit, muss man natürlich auch sagen. Es gab sehr schöne, ich habe es leider nie wieder gefunden, es gab sehr schöne Videos von den, wie gespielt wurde. Das kann man ja auch sehr schön visualisieren. Deswegen, ich will vielleicht mal versuchen, Ihnen so das Typische, was da passiert, zu beschreiben. Also angenommen, es stimmt tatsächlich, dass ich mich richtig erinnere, und das waren 100 Millionen Spiele, die sie gegeneinander gespielt haben. Die ersten 50 Millionen Spiele waren im Wesentlichen so eine Art braunsche Bewegung. Ja, da haben die Fußballspieler, da war irgendwo der Ball und die sind irgendwie so wirr in der Gegend rumgelaufen und irgendwann mal ist jemand aus Zufall gegen den Ball gestoßen und dann hat er vielleicht auch noch mal geschossen und die meisten haben halt irgendwann mal wirklich geschossen und sie hatten aber noch nicht rausgekriegt, dass es gut ist, wenn man nur dann schießt, wenn man in der Nähe des Ball ist und allerlei Dinge hatten sie noch nicht rausgekriegt. Und das hat 50 Millionen Mal Läufe gedauert, bis dann irgendwie irgendetwas war. So rund um 50 Millionen Läufe hatten sie rausgekriegt, dass es gut ist, wenn man zum Ball läuft. Ja? Dann ist es statt, dass die irgendwie so wirr durch die Gegend liefen, wenn der Ball vorne auf dem Anschusspunkt war, dann gab es irgendwie 20 oder 30 Millionen Läufe, die im Wesentlichen so waren, dass alles, so wie Kinderfußball, jumps, alles läuft zusammen auf den Ball und dann schießen sie wild in der Gegend rum und irgendwie der Ball fliegt dann irgendwie in die Gegend und dann jumps, kommen sie alle wieder zusammen. Ja, Torwarte sind noch nicht erfunden worden und alles so etwas. Ja, das hat dann auch wieder sowas wie 20 Millionen Läufe gebraucht. Und dann so nach und nach haben sich eben durch Mutationen und so etwas, haben sich dann tatsächlich komplexere Spielweisen rausgegeben. Ja, da haben sie gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man immer ganz bis zum Ball läuft, sondern dass die Tore was damit zu tun haben. Ja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis die einfach genetisch rausgekriegt haben, dass die Tore irgendwas mit dem Erfolg zu tun hatten. Ja, und dann haben sich dann irgendwann mal tatsächlich haben sich da erfolgreiche Mannschaften rausgebildet, 96 habe ich das auf einer Itch.ky gesehen. Die haben nur deswegen nicht gewonnen in dem Jahr, weil eine Mannschaft aus Berlin rausgekriegt hat, dass der Spielserver so einen kleinen Fehler hatte. Da haben die nämlich rausgekriegt, dass man sozusagen in einem Zug zweimal treten konnte. Und der war immerhin konsistent genug, dass dann auch der, wenn der Ball in einem Spielzug zweimal getroffen wird, ist er auch doppelt so schnell geflogen. Ja. Und da, deswegen sind die genetischen Algorithmen, die das genau nicht rausgekriegt hatten, wie alle anderen, bis auf die Berliner übrigens auch, die das nicht rausgekriegt hatten, sind dann nur Zweiter geworden. Weil die anderen konnten einfach doppelt so stark schießen und dann war es nicht mehr so einfach, dagegen anzukommen. Ja? Also genetische Algorithmen sind für gewisse Probleme, wo wir eigentlich nicht wissen, wie wir sie lösen sollen und wo wir die Möglichkeit haben, nahezu unbegrenzt Experimente durchzuführen, sind recht gut. Und was dahinter steht, ist im Wesentlichen Hillclimbing. Gut. Das war's zur Suche. Gibt es irgendwelche Fragen? Vielleicht mal eine allgemeine Bemerkung. Weil wir machen hier KI 1, das heißt, wir machen relativ einfache Sachen und die Idee ist, dass wir Ihnen eine relativ breite Einführung in die KI geben. Deswegen, technische Teile geben, ja, wie A-Stern und sowas, die wir auch tatsächlich im Wesentlichen ganz verstehen. Das werden immer die Sachen sein, die relativ weit von der Anwendung entfernt sind. Dann wird es Teile geben, wo ich im Wesentlichen Handwaving betreibe. Das sind die Sachen, die relativ nah an der Anwendung sind. Ja? Genetische Algorithmen. Und da kann man immer ganze Spezialvorlesungen zuhalten. Und es gibt Leute, große Gruppen, die da sehr viel Expertise zu haben. Und um konkurrenzfähig sein zu wollen, muss man diese Arbeiten alle kennen. Die kann ich Ihnen natürlich nicht hier und jetzt vermitteln. Ja, das sollten Sie einfach wissen. Aber ich hoffe, dass Sie genug Grundlage bekommen, dass Sie zumindest auf dieser Landkarte der KI, die ich vor Ihnen ausbreiten möchte, wissen, heute sind wir in Belgien. Ja? Und morgen sind wir in der Nähe von Paris. Ja, ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man diesen Überblick hat, damit man weiß, in welche Richtung man auch weiterlesen kann. So ist auch dieses Buch von Russell und Norvig aufgebaut. Und eine wichtige Sache, die Russell und Norvig tut, ist ganz hinten die letzten 30 oder 40 Seiten des Buches, wo die auf die Literatur verweisen. Ja? Da stehen die grundlegenden Arbeiten, wenn Sie mehr wissen wollen. Und wenn Sie das Gefühl haben, diese Sache, genetische Algorithmen, das könnte mir doch bei meiner Masterarbeit helfen, irgendwann mal später, ja, können Sie zurückgehen zu Russell und Norvig und sehen, was gibt's denn dazu. Oder eine allgemeine Literatursuche. Ja. Und deswegen werde ich mich bemühen, immer irgendwie technische Teile zu mischen mit irgendwie solchen, ich denke darüber nach als Landschaftsbeschreibung. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist letztlich eine Landschaftsbeschreibung. Ja? Da hinten ist ein Berg und da ist irgendwie ein Flusstal und so weiter. Und wir gehen aber nicht hin und gucken uns das im Einzelnen an. Okay, so. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu Suchalgorithmen? Ich befürchte, ich habe die vernünftige Zeit für eine Pause verpasst. Das wird immer wieder passieren. Also wenn Sie wirklich Pause wollen, da müsste irgendwann mal jemand sagen, hey, Kohlhase, aufhören, wir brauchen eine Pause oder sowas. Das finde ich komplett okay, weil mein Gehirn konzentriert sich auf Sprachproduktion im Moment und nicht auf Überwachung der Uhrzeit. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt keine Pause mehr machen, sind nur noch 25 Minuten und so ein bisschen in Richtung Spielsuche gehen. Ist das okay? Wunderbar. Gut, so. Die Suchverfahren, die wir bisher hatten, waren ganz stark darauf ausgelegt, dass wir eine deterministische Umgebung hatten. Ja, Sie erinnern sich, am Anfang war es so, dass wir gewisse Einschränkungen uns angeguckt haben, der Umgebung. Und eine davon war, nichts ändert sich, wenn ich nichts ändere. Ja, wenn ich von Temeswar nach Arad fahre, ja, dann bin ich hinterher in Arad und keiner funkt mir dazwischen. Das für gewisse Probleme ist das prima. Für gewisse andere Probleme, wie zum Beispiel Spiele, ist das absolut inadäquat. Da ist es tatsächlich so, dass jemand anders alles versucht, um mir dazwischen zu funken. Und wir können nicht erwarten, dass die Suchalgorithmen, die für ein statisches Universum ausgelegt sind, auch tatsächlich für ein Universum mit Gegnern funktionieren. Ja. Wir Menschen können damit gut umgehen. Wir wissen, wir merken, in welcher Situation wir sind und ändern unsere Strategie. Ein ganz normaler A-Stern-Algorithmus geht einfach unter. Ja, macht einfach Unsinn und lernt nicht und optimiert schlecht. Das heißt, was wir uns jetzt angucken wollen, was wir uns jetzt angucken wollen, ist Spielesuche. Ja, typische Situation. Wir haben einen Gegner. Okay? Dieser Gegner versucht alles, damit wir nicht zum Ziel kommen. Rumänien, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, ist kein Gegner. Niemand versucht tatsächlich zu verhindern, dass ich nach Bukarest komme. Ja? Rumänien ist das vollkommen wurscht, ob ich nach Bukarest komme. Wenn ich Schach spiele, der Mensch da, dem ist das nicht wurscht, ob ich zu einem Schachmatt komme, sondern der versucht alles, um zu verhindern, dass ich zu einem Schachmatt komme und gewinne. Der will selber gewinnen. Ja? Vollständig andere Situation. Wir brauchen auch andere Algorithmen. Warum ist das interessant? Ja, es gibt ja viele Sachen, die wir jetzt hätten ändern können. Warum führen wir Gegner ein? Spielesuche oder Spieleprogramme haben immer einen besonders starken Einfluss auf die künstliche Intelligenz gehabt. Und das hat mehrere Gründe. Ja? Erstens mal ist es so, dass lange Zeit Schachspieler für extrem intelligente Menschen gehalten worden würde. Ja? Und man hat gesagt, man kann nur dann gut Schach spielen, wenn man intelligent ist. Ja, typischerweise, wenn man sich irgendeinen Hund nimmt oder sowas, ist meistens kein guter Schachgegner. Ja. Katze auch, je nachdem. Das ist eine Sache, das ist sozusagen ein Indiz für Intelligenz. Außerdem hat man natürlich schon lange gab es Ideen, wie man schachspielende Maschinen bauen konnte oder überhaupt Spiele spielende Maschinen. Ja, es gibt schon im 18. Jahrhundert gibt es diese Maschine, diesen Schachtürken, der ist gebaut worden. Der hat ausgenutzt, nicht, dass wir künstliche Intelligenz konnten, sondern dass es sehr kompakte, gute Schachspieler gab. Ja, also im 18. Jahrhundert hat man das so gebaut, dass da unten hinter diesen Klappen jemand saß, der hatte dann irgendwelche Hebel und so weiter, und die bewegten dann diesen Türken da, der dann die Figuren bewegte. Dass das Ganze ein Türke ist, das war das Exotischste, was man sich damals vorstellen konnte. Und deswegen hat man das so gebaut. Es ist im Übrigen interessant, dass es fast bis auf 5 Jahre, ich glaube 5 Jahre später als Schickard die erste mechanische Rechenmaschine gebaut hat, und irgendwie 5 Jahre bevor, ich glaube, Leibniz eine gebaut hat. Ja, zu dem Zeitpunkt war im Wesentlichen die Kunst soweit, die Uhrmacherkunst im Wesentlichen soweit fortgeschritten, dass man komplexe Räderwerke bauen konnte, mit denen man praktisch beliebige Steuerungsaufgaben machen konnte. Und dann entstehen solche Dinge. Ja. Es ist wohl so, dass dieser Schachgroßmeister, das muss wohl ein sehr guter Schachspieler gewesen sein, dass er außerdem noch ziemlich stark war, weil so als normaler, untrainierter Mensch konnte man die ganze Maschinerie wohl kaum bewegen. Ja. War aber der Hit. Und jetzt ist das Ganze in, also dies hier ist nicht das Original aus dem 18. Jahrhundert, sondern, aber es gibt einen Nachbau, ich glaube in Potsdam. Also wenn Sie mal vorbeikommen, da gibt es in dem, glaube ich, Heinrich-Nixdorf Museum, die haben einen Nachbau davon. Eine andere Sache, also es gab mehrere Nachbauten, also es gibt also immer wieder, also sind große Kunstwerke, aber in der Zeit waren das immer Menschen, die das gemacht haben. Dann irgendwann im 19. Jahrhundert gab es dann welche, die das irgendwie elektromagnetisch gemacht haben. Und dann gab es im 1912 gab es diese Maschine in Spanien auf der rechten Seite, die im Wesentlichen, das war eine Endspielmaschine, und die hatten ein paar fixe Endspiele einprogrammiert. Das war so die ist das späte 19. Jahrhundert, und früher war, dass man programmieren konnte mit Mechanik. Sie erinnern sich an Babbage's Maschine und so weiter, die im Wesentlichen komplizierte Räderwerke waren. Und hier hatten sie in dieses komplizierte Räderwerk, was man da ja übrigens noch so ein bisschen sieht, hatten sie irgendwie ein paar Endspiele einprogrammiert, und die konnten dann gewisse Schachmatt in 3 Zügen. Ich weiß nicht, ob sie diese Art von, die gab es zumindest früher in der Zeitung, die konnte der lösen. Und das war wohl für die Zeit extrem beeindruckend. Ja, also, dass Maschinen, die irgendwelche Spiele können, waren schon immer sehr attraktiv. Und dann ist es natürlich irgendwie ganz natürlich, dass solche Gebiete wie die künstliche Intelligenz sich darauf werfen. Ja. Das heißt, eins der Königsprobleme war immer, einen Schachgroßmeister zu schlagen. Und da haben dann auch, es sind sehr viele Energien reingeflossen, und ein Seitenprodukt sind die Schachcomputer, die man jetzt kaufen kann. Ja. Hat jeder auf seinem Smartphone, und so Leute wie ich zumindest können dann jederzeit mit einem schönen Schachpartner spielen. Leider sind die einfach viel zu gut für mich, und ich verliere immer. Aber das ist natürlich auch schön, kann ich nur was lernen. Weiter ist sozusagen sowas wie Schach ist eine ganz natürliche nächster Schritt nach diesen Suchtproblemen, die wir bisher betrachtet haben. Wir hatten vorher eine statische Welt, jetzt haben wir eine gegnerische Welt. Aber Dinge sind noch immer deterministisch, zumindest für meinen Teil der ganzen Sache. Ja, wenn ich den König auf C8 setze, dann ist er tatsächlich auf C8 hinterher. Ja, also gewisse andere Schwierigkeiten treten nicht auf. Und das macht das Ganze natürlich sehr interessant, wenn wir das vergleichen zu so etwas, ich möchte wieder zurück zum RoboCup, ja, wenn ich in diese Richtung schieße und den Ball nicht ganz richtig treffe, dann geht er tatsächlich nicht ins Tor, sondern geht irgendwie seitlich ins Gebüsch. Ja, das heißt, das ist bei solchen Spielen wie Schach, ist das noch sehr viel einfacher und deswegen ist es natürlich ein interessantes Feld. Was für Spiele werden wir uns angucken? Leider nicht Fußball. Ja, warum nicht? Es ist nicht deterministisch. Ja, es gibt Wind und es gibt allerlei andere Dinge. Also es gibt nicht nur Gegner, sondern auch noch nicht deterministisch. Was für uns auch noch wichtig ist, dass wir diskrete Spiele haben. Auch das ist im Fußball falsch. Ja, das ist kontinuierlich. Und wir wollen uns beschränken darauf, dass es nur eine endliche Menge von Zügen gibt, dass die Spiele vollständig wahrnehmbar sind und dass jede Aktion deterministisch ist. Außerdem beschränken wir uns auf zwei Spieler, Min und Max. Ja, wir sind immer Max. Und alle diese Spiele sind zugbasiert. Das heißt, erst Max, dann Min, dann Max, dann Min, dann Max, dann Min. Okay. Und schließlich und endlich haben wir eine Nützlichkeitsfunktion, die sich aus den Endzuständen der Spiele ableitet. Ja? Oder auf Deutsch gesagt, am Ende gewinnt einer und der andere verliert. Und dann gibt's noch, dann gibt's noch Gleichstand. Ja, das zumindest funktioniert genau wie Fußball. Wichtig hierbei bei den Dingen, die wir jetzt betrachten werden, ist, dass des einen Freud, des anderen Leid. Das heißt, wir haben also ein Nullsummenspiel. Ja? Dass beide, das, was ich gewinne, zieht sich dem anderen. Und schließlich wollen wir alles endlich halten. Okay? Wir machen den nächsten Schritt in der Schwierigkeit der Algorithmen, aber wir beschränken uns immer noch sehr weit von der realen Welt weg. Okay? Das heißt, wir haben im Prinzip sowas beschrieben wie Schach. Ja, was sind die Zustände? Die Zustände ist, welche Figur wo steht. Sie alle kennen die Schachregeln. Die geben uns genau die Aktionen vor. Es gibt zwei Spieler, Weiß und Schwarz. Weiß fängt immer an. Max fängt immer an, also muss Weiß Max sein. Und die terminalen Zustände ist Schachmatt. Oder Remis in irgendwas. Also Remis werden wir nicht sehr viel drüber nachdenken, sondern einfach wirklich einer gewinnt, einer verliert. Ja, und dann haben wir diese Nützlichkeitsfunktion und die können wir irgendwie beliebig verteilen. Plus 100, wenn man gewinnt. 0 für ein Remis und minus 100, wenn man verliert. Und wir wollen natürlich optimieren, so dass Max gewinnt, sprich plus 100 kriegt. Das ist die Art von Spielen, die wir machen können. Ja? Das heißt insbesondere, was für Spiele können wir mit diesen Algorithmen nicht? Ja? wir haben keinen Zufall. Also alle Würfelspiele. Mensch, ärgere dich nicht. Fußball. Sowas, ja. Backgammon, wo man würfeln muss. Alle diese Spiele machen wir hier nicht. Ja? Seien deterministisch. Wenn wir mehr als zwei Spieler haben, sowas wie Halma oder sowas, können wir mit diesen Dingen nicht. Ja? Es gibt keine versteckte Information. Das heißt, alle Kartenspiele, wo ich meine Karten kurz vor der Brust halte, damit die anderen nicht reingucken können. Ja? Machen wir nicht. Wir haben zugbasierte Spiele, also man macht es nicht, man macht die Züge nicht gleichzeitig. Und beschränken uns auf Nullsummenspiele. Das heißt, wir können sowas wie Auktionen, wir können damit keine Politik simulieren, alle wirtschaftlichen Prozesse und so weiter, die nicht, sehr häufig eben nicht Nullsummenspiele sind, wo es Win-Win-Situationen gibt, die können wir hierdurch nicht simulieren. Aber mit diesen Algorithmen, die ich Ihnen vorstellen werde, kann man Varianten von bilden, so dass sich alle diese Sachen einbauen lassen. Je weniger, je besser natürlich. Ja, also wenn man einfach auf Halma zu gehen und statt Min und Max zu haben, noch ein paar mehr andere Spieler mit einzubauen, ist nicht so wahnsinnig schwer. Wenn man unbekannte Informationen, versteckte Informationen hat, ja, muss man irgendwelche probabilistischen Komponenten einbauen. Kann man nicht mehr alles übersehen. Muss man damit umgehen. Und wir werden ja wahrscheinlich im nächsten Semester auf probabilistische Methoden so langsam gehen. Und die helfen uns dann auch, diese Algorithmen, die wir jetzt hier im deterministischen Bereich uns angucken, zu erweitern. Ja, also es gibt Erweiterungen und der Hauptmotor sind diese Minimax, Algorithmen, die wir uns jetzt hier angucken werden. Ja? Damit wir auch irgendwas darüber aussagen können, werden wir uns den Zustandsraum angucken. Also der Zustandsraum ist hier ein Sechstuppel. Im Wesentlichen dasselbe, was wir bereits kennen. Wir haben einen Zustandsraum S, wir haben eine Menge von Aktionen, wir haben eine Transitionsrelation, die Aktionen, und wir haben initiale Zustände. Ja? Zum Beispiel beim Schach kennen Sie ja zwei Reihen schwarz, zwei Reihen weiß, die Bauern vorne, dahinter die höherwertigen Funktionen. Ja. Und weil wir Min und Max haben, müssen sich natürlich die Zustände und sowas alles aufteilen. Ja, der Zustandsraum hat einen Satz von Zuständen, in denen Max an der Reihe ist, und einen Satz von Zuständen, wo Min an der Reihe ist. Ja. Korrespondierend ist es so, dass Max-Aktionen nur auf Max-Zuständen funktionieren und die überführen in Min-Zustände und umgekehrt. Ja, wir müssen jetzt einfach irgendwie die ganzen Zeugs so aufdröseln, dass wir hinterher die Situation eines Nullsummenspiels, das zugbasiert ist, beschreiben. Und das ist letztlich, was wir zum Beispiel so können. Man kann es auch anders machen, aber dies hier ist jetzt die Art und Weise, die wir hier verwenden wollen. Ja. Und dann haben wir eine Menge von Terminalzuständen. Terminal heißt, die gehören keinem, weil es danach nicht weitergeht und weil jeder sie erreichen kann. auch wichtig. Ja. Deswegen ist hinterher die Menge der Zustände insgesamt ist die, dass man Max-Zustände hat, Min-Zustände und terminale Zustände. Und dass die den Zustandsraum überdecken. Okay? Und dann haben wir noch eine Nützlichkeitsfunktion. Und die Nützlichkeitsfunktion ist tatsächlich unabhängig davon, wessen Zustände das sie evaluiert. Ja? Die evaluiert immer die Zustände für die Nützlichkeit für denjenigen, der gerade am Zug ist. Okay? Bin mir sicher, dass wenn ich als Übungsaufgabe gesagt hätte, so, wir haben beschrieben, was wir für Spiele meinen, schreiben Sie mal eine Definition für einen Zustandsraum auf, wären Sie wahrscheinlich auf ungefähr das Gleiche gekommen oder etwas Äquivalentes. Also da ist irgendwie jetzt noch nicht viel dabei. Gut. Wir sprechen immer mal wieder, also es gibt, da sich, es ist immer dieselbe Situation, wenn irgendeine Sache sehr interessant ist und sich viele Leute damit beschäftigt haben, gibt es sehr viel Terminologie. Also wenn jemand anders Spiele irgendwo anders gelernt hat, dann verwendet er typischerweise andere Worte. Ja. Häufig sagt man statt Zustand Position, gerade wenn die Leute irgendwie eher aus dem Spielen kommen, also aus der KI. Terminale Zustände werden auch Endzustände genannt und Aktionen werden auch einfach häufig Züge genannt. Ja? Und dann sehr häufig ist so, dass Züge tatsächlich, ein Zug ist immer, wenn erst Max, dann Min und dann spricht man von Halbzügen für jeweils das Einzelne. Ja? Wir werden aber trotzdem sagen, wir werden von Aktionen reden. Und diese Halbzüge, die Sie vielleicht irgendwann mal irgendwo gehört haben, dass man die werden wir nicht, das werden wir meist nicht verwenden. Gut. Warum ist das interessant, schwierig? Dafür muss man sich erstmal angucken, was ist eigentlich eine Lösung hier. Wir hatten ja, bei Suche hatten wir uns Lösungen angeguckt. Und hierbei stelle sich sozusagen wieder offline Problem Solving vor. Ja, das, was eigentlich, was man gerne möchte, ist, dass man einen Plan entwickelt. Und dann kann der Agent diesen Plan mitkriegen und dann verhält er sich danach. Das heißt, hier das Analogon zu einer Lösung, wie wir das bei der Suche hatten, ist hier, was man eine Strategie nennt. Eine Lösung war ein Plan, wie komme ich von Arad nach Bukarest. Und dann, wenn man diesen Plan hat, konnte man den einfach ausführen lassen, den Agenten. Hier ist das Analogon eine Strategie. Und eine Strategie ist natürlich immer für einen Spieler. Also wir haben eine Strategie für X. Und was ist das? Das ist einfach eine Abbildung von X-Zuständen auf X-Aktionen. Ja? Wenn ich in Zustand sowieso bin, wenn ich in Zustand S bin, dann mache ich Bauer auf F2. Ja? Und man muss ein klein bisschen aufpassen, so wie wir das Ganze uns ausgeklügelt hatten mit dieser Definition, ist es so, dass man das Aktionen, ja, also einerseits muss es auch eine AX-Aktion sein, es muss aber so sein, dass die Aktion auch tatsächlich anwendbar ist auf den jetzigen Zustand. Ja, es hilft nichts, wenn ich sage, Bauer auf F2, wenn da einer vorsteht. Ja, also deswegen ist es wichtig, dass man, also das ist, also Regelkonformität müssen wir mit in die Strategien einbauen. Und dann ist eine Lösung gerade eine Strategie, die optimal ist. Das heißt, die unsere Nützlichkeit optimiert, und zwar unter der Annahme, dass der Gegner auch optimal spielt. Das ist eine einschränkende Sache. Ja, typischerweise weiß man nicht, ob der Gegner optimal spielt. Und das macht die Sache leichter. Ist ein bisschen unrealistisch auch. Ja. Sehr häufig im Spiel hofft man, dass der Gegner nicht optimal spielt. Und sehr häufig ist es so, dass man unter Umständen ein Spiel gewinnt, weil der Gegner, also nein, dass man ein Spiel dadurch gewinnt, indem man nicht optimal spielt und der Gegner total verdattert ist und nicht weiß, was er machen soll. Ja, weil er sich darauf vorbereitet hat, etwas anderes, dass man selber die offensichtliche oder optimale Variante wählt. Ja? Wichtig dabei ist hier, und damit komme ich auch zum Ende, ist, wir haben zwar jetzt definiert, was eine Strategie ist und was eine optimale Strategie ist, und das ist letztlich die Lösung, die wir gerne hätten, aber eine Strategie für fast alle Spiele, außer, sagen wir mal, Tic-Tac-Toe, ist einfach zu groß, als dass man sie vorausberechnen kann. Ja? Deswegen sind die Spiele so, wie sie sind, dass man nicht alles vorausplanen kann. Gewisse Ausnahmen gibt's. Tic-Tac-Toe ist eine optimale Strategie. So klein, dass man sich auch schon fast merken kann. Bei Schach ist es so, dass es ganze große Bibliotheken gibt von Eröffnungen. Haben Sie sicherlich schon gesehen. Und das sind sozusagen Teilstrategien, die geben einem sowas wie die ersten fünf. Die geben einem fünf relativ gut optimierte erste Züge vor. Oder es gibt auch Endspielbibliotheken. Da weiß man einfach, wenn es so aussieht, dann muss ich das und das machen. Und entschieden aber wird Schach irgendwo in der Mitte, wo man sich irgendwo in Position bringt, um irgendwie eine der bekannten Endspiele oder so auszuführen. Die Strategien, die wir tatsächlich ausrechnen können, sind selbst mit den jetzigen, ja im Wesentlichen irrsinnigen Rechenpower, die wir jetzt haben, sind so, dass wir nur Teilstrategien tatsächlich ausrechnen können. Das heißt, wir müssen, so offline Problem Solving geht für Spiele nicht, außer für sowas wie Tic-Tac-Toe. Gut. Dazu am Freitag mehr. Okay? Da besprechen wir auch dann weiterhin Kala. Sie können sich das ja mal selber angucken. Sie können unter Google gibt's, also es, auf Deutsch heißt es oft Kalaha, aber auf man findet es meistens unter Kala ohne das letzte A oder unter Mancala. Das ist also eine ganze Gruppe von Spielen, die man machen kann. Wir würden dann uns um das ganz klassische Kalaha wahrscheinlich parametrischer Größe hier mit beschäftigen. Gut. Bis Freitag dann.